NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wir beginnen heute eine neue kleine Lesereihe. Bis einschließlich nächsten Montag liest Bettina Hoppe den Roman Das Fest von Lucy Fricke. Die Autorin, 1974 in Hamburg geboren, hat beim Film gearbeitet, bevor sie Literatur studierte. Durst ist schlimmer als Heimweh, war 2007 ihr Debütroman. Ein Bestseller wurde 2018 ihr Roman Töchter, der in 8 Sprachen übersetzt wurde. Für ihn erhielt Lucy Fricke den Bayerischen Literaturpreis. Er wurde verfilmt und seine Übersetzung ins Französische stand auf der Shortlist für einen renommierten französischen Literaturpreis. Ihr vorletztes Buch war Die Diplomatin im Jahr 2022 und im Herbst 2024 erschien ihr neuestes Buch Das Fest. Den tragikomischen kleinen Roman werden Sie in 6 Folgen ungekürzt hören, weil er den Umfang einer Novelle hat. Lucy Fricke erzählt von Jakob, dem einst gefeierten Filmregisseur, der mit seinem Leben hadert. Er würde sich an seinem Ehrentag am liebsten in seiner Wohnung vergraben, bloß keine Feier. Dann aber besucht ihn seine alte Freundin Ellen und der Tag nimmt einen unerwarteten Verlauf.
Ellen. Es wird nicht gefeiert. Das hatte er vor Monaten gesagt. Und jetzt stand er in Boxershorts und gebügeltem Hemd in der offenen Wohnungstür und hatte offenbar geglaubt, ich würde mich daran halten. Doch ich war diejenige, die andere zu ihrem Glück zwang. Und so eine ließ man nicht draußen stehen. Zumindest verzichtete ich darauf, ihm ein Ständchen zu singen. Ich nahm ihn bloß in den Arm und schob mich an ihm vorbei in den Flur. Unter den üblichen Zigarettengeruch hatte sich ein penetranter Duft von Räucherstäbchen gemischt, die überall in der Wohnung vor sich hinglommen. Über das Bett im Schlafzimmer war eine Tagesdecke in strahlendem Weiß geworfen. Nicht ein einziges Kleidungsstück lag herum. Es schien, als würde er gar keines mehr besitzen. Die gesamte Wohnung sah aus, als würde er hier nicht mehr wohnen, als wäre er bei sich zu Hause nur Gast. Seit Wochen hatten wir uns nicht gesehen. Grundlegend müde sei er, hatte er am Telefon gesagt, müsse mal nachdenken. Bloß, dass einem nichts einfiel, wenn man immer nur zu Hause blieb. Das war meine Meinung. Jakob und ich hatten gemeinsam die halbe Welt gesehen und jedes Mal hatten die Freunde gedacht, bei der nächsten Reise werde aus uns beiden endlich ein Paar. Manchmal hatten wir es sogar selbst geglaubt. Wir waren ineinander verliebt gewesen, immer mal wieder, immer abwechselnd, nie gleichzeitig. Wir hatten, könnte man sagen, über 3 Jahrzehnte Zeit gehabt, uns zu verpassen. Und jetzt standen wir hier, als beste Freunde an seinem 50. Geburtstag, den er nicht feiern wollte. Er wisse gar nicht, wie das gehen solle in diesen Zeiten, wie man die Laune dafür aufbringen könne. Kriege, Anschläge, Epidemien, Naturkatastrophen und Wahlerfolge, die einem die letzte Hoffnung austrieben. Da gäbe es nichts zu feiern. Wirklich ein absurder Vorschlag. Das hatte ich mir anhören müssen. Bitte, Ellen, alles nur keine Party. Keine Überraschungen, erst recht keine Gäste. Ich stellte die große Einkaufstasche in seiner Küche ab und lächelte. Gnädig. So gerade noch gnädig. Wie ich Menschen anlächelte, die ich eigentlich schütteln wollte. An den Schultern packen und kräftig durchschütteln. Stattdessen musste ich nun lächeln und die Torte auspacken. Auf dem Tisch lagen ein paar Karten, die Jakob als seine Geburtstagspost präsentierte. Rabattcoupons von Karstadt, Otto und einem Teegeschäft, bei dem er regelmäßig japanischen Grüntee orderte. »Sonst nichts?«, fragte ich. »Doch, eine Einladung zur Krebsvorsorge.« Er ließ sich auf den Stuhl fallen mit einem Stöhnen, das klang, als hätte er mit allem abgeschlossen. »Was ist mit deiner Wohnung passiert?« »Ausgemistet«, sagte er. »Das sei doch alles nur Ballast. Der ganze Krempel, die ganzen Erinnerungen, alles entsorgt.« »Das heißt, du machst Platz für etwas Neues?«, schlug ich vor. Halte ich für unwahrscheinlich. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Ausschließen würde ich nicht einmal die Existenz Gottes. Ich nahm den Champagner aus der Tasche, dazu eine Rolle Luftschlangen und einen Beutel mit goldenen Zahlen, als könnte man gute Laune im Vorbeigehen in der Bastelecke kaufen. Genauso gut hätte ich ein Tischfeuerwerk voller Plastikmüll zünden können. Früher hätten Jakob und ich darüber gelacht, wie wir über alles gelacht hatten, am lautesten über uns. Ich wusste nicht, wohin das verschwunden war und konnte nur hoffen, wir hatten es der nachfolgenden Generation vermacht, auch wenn es selten Anlass gab, das zu glauben. Als ich 2 Packungen bunter Geburtstagskerzen aus der Tasche holte, gab Jakob abermals sein erschöpftes Seufzen von sich. Immer mehr Kerzen, immer weniger Puste, meinte er. Ich hatte alt werden wollen mit diesem Freund, aber doch nicht jetzt schon. Ich steckte nur eine einzelne Kerze in die Schokoladenglasur der Torte und sagte, dass wir auf diese Weise mit den restlichen Kerzen bis zu seinem 100. auskommen würden. Was für ihn, wie er sofort erklärte, alles andere als eine reizvolle Vorstellung sei. Es ist nur eine Zahl, Jakob, sagte ich und dachte, nicht einmal die schlimmste. Die schlimmsten Zahlen standen uns noch bevor, wenn alles gut ging. Nichts sei jemals nur eine Zahl, entgegnete er und zündete sich eine Zigarette an. Als wir vor Monaten erstmals über diesen Tag gesprochen hatten, war offensichtlich geworden, dass die 50 für Jakob ein Abgrund war. Der Gedanke, ein ganz und gar mittelmäßiges Leben geführt zu haben, nichts erreicht, nichts vollbracht, nichts hinterlassen, ein Leben ohne Spuren. Kein Haus, kein Kind, kein Baum. Er glaubte, mit 50 seien die Weichen endgültig gestellt. Nichts könne sich mehr ändern, alles sei dem Untergang geweiht. Das Schlimmste an jenem Aprilabend, den wir auf seinem kargen Balkon verbrachten, war mein Eindruck, dass er sich mit all dem abgefunden hatte. Es war ein Abgrund, in den ich mitzufallen drohte, und das nicht nur aus alter Solidarität. Ich war nur wenige Monate jünger und für Krisen aller Art schon immer anfällig gewesen. Vielleicht auch deshalb hatte ich begonnen, seinen Geburtstag vorzubereiten. Ich hatte Nachrichten geschrieben, Telefonate geführt, mich mit Bedenken und Zweifeln herumgeschlagen, die allesamt begründet waren, doch ich hatte mich nicht davon abbringen lassen und jetzt konnte ich nichts mehr tun, als meinem Plan zu folgen. Allerdings musste ich Jakob noch aus dem Haus bekommen. Notfalls würde ich die Wohnung in Brand stecken. Kerzen hatte ich schließlich genug. Eine Zahl habe immer eine Bedeutung, behauptete Jakob jetzt. Jede Zahl ziehe Konsequenzen nach sich, Kontostände, Aktienkurse, Temperaturen, Tarife, Umfragen, Quoten, überall Zahlen, an denen wir uns festklammerten, die unser Leben bestimmten, uns zermürbten. Zu sagen, es sei nur eine Zahl, sei absoluter Unfug, blinde Aufmunterung, was nun wirklich nicht meine Art sei. Unbeirrt öffnete ich mit einem dumpfen Knall den Champagner und füllte die Gläser. Er wisse natürlich, wie ich das meine, sagte Jakob, aber dafür sei er gerade nicht sonderlich empfänglich. Für dieses »Andere werden mit Ende 70 Präsident der Vereinigten Staaten, andere machen mit 92 Jahren noch einen Fallschirmsprung oder ein Vermögen, für dieses »Es ist immer noch alles möglich«. Denn genau das sei ja das Anstrengende, dass es nie aufhöre, stattdessen regelrecht erwartet werde, dass man noch immer Ziele habe, große Träume. Er hingegen wolle jetzt einfach mal seine Ruhe. Ich zündete die Kerze für ihn an, reichte ihm sein Glas und wir stießen an, in vollendeter Trostlosigkeit. Herzlichen Glückwunsch, sagte ich. Und Jakob nickte, bevor er mit geschlossenen Augen die Flamme auspustete. Ich wusste, er pustete nur für mich. Jakob wünschte sich nichts. Er hatte vor genau 22 Jahren mit dem Wünschen aufgehört. Wenn Wünsche wahr wurden, das wusste er seitdem, konnte es den Anfang einer Tragödie bedeuten. Andererseits, dachte ich, konnte im Rückblick alles den Anfang einer Tragödie bedeuten. Nur allzu oft im Leben wünschten wir uns, was uns später ruinierte. Häuser, Ehen, Erfolge. Wir hatten die nahezu unglaubliche Fähigkeit, an allem zu zerbrechen. Ich schob ein quadratisches Päckchen zu ihm hin, notdürftig verpackt in verknittertem Papier mit einer schlaffen Schleife drumherum. An einer Stelle hatte sich das Klebeband gelöst. Mit Liebe verpackt, nannte ich das. Und Jakob fühlte sich nun in der Annahme bestärkt, dass meine Liebe über wenig Talent verfüge und gänzlich ungeschickt sei, worin ich ihm leider beipflichten musste. Meine Liebe kam auch heute um die Ecke wie ein betrunkener, humpelnder Zwerg. Schon als er die Schleife abriss, fiel das Geschenk heraus. Fragend hielt Jakob das kleine schwarze Stoffteil in der Hand. »Damit du keine Ausrede mehr hast«, sagte ich. Ob ich ihm ernsthaft eine Unterhose schenke, damit er sich, woraus auch immer, nicht herauswinden könne? Ob ich ihm Angst machen wolle? »Es ist eine Badehose«, sagte ich. Jakob füllte unsere Gläser randvoll nach und schüttelte den Kopf. Auf keinen Fall werde er da rausgehen. In diesen Jahrhundertsommer. 28 Grad an einem 19. September. Das Ende sei nah. Noch nie sei es so heiß gewesen an seinem Geburtstag. Wenn ich wolle, könne ich jetzt auch die goldenen Ziffern aufhängen. Das störe ihn nicht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, sagte ich. Jakob fragte, ob das eine generelle Ansage sei. Doch ich meinte uns, nicht die Menschheit im Allgemeinen. Ich meinte unser kleines Leben, das nun, wie ich schätzte, im letzten Drittel angekommen war. Manche nannten es die zweite Jugend. Bloß mit Aktienpaket, Bauchfett, beginnender Arthrose und, wie sie nicht müde wurden zu behaupten, Gelassenheit. Was glaubst du? Wie viele gute Jahre haben wir noch? 20, sagte Jakob ohne zu zögern. Danach gehe es definitiv bergab. Da müsse man sich von seinem Körper dann verabschieden. Das sind noch 20 Sommer, sagte ich. Ich rief es sogar laut aus, wie einen Schlachtruf. Noch 20 Sommer, Jakob! Was ich meinte, wir sollten keinen Sommer mehr verpassen, sollten jeden einzelnen Tag genießen, jede Einladung annehmen, zu jeder verfluchten Gartenparty gehen, bis nachts um 3 in Mückenschwärmen sitzen, warmes Bier trinken und jeden Menschen umarmen, der uns nicht das Herz brach. Es war endlich Zeit, sich an das Leben zu verschwenden. Jakob sagte, 20 Sommer, das sei überschaubar. Gerade noch auszuhalten. Der heutige Tag war mein letzter Versuch, ihn an den Schultern zu packen. Und alle wussten Bescheid. Inken. Wir standen am Eingang des Freibades, in dem er früher, in einer Zeit, von der er inzwischen dachte, dass er damals noch blutjung gewesen sei, nämlich Ende 30, jeden Morgen seine Bahnen gezogen hatte. Es war kurz nach der Trennung von Inken gewesen. Da hatte er versucht, seinem schlechten Gewissen davonzuschwimmen. Ganze 3 Jahre lang. Erfolglos. Schließlich wurde das Bad wegen Umbaus geschlossen. Mit einem knappen Winken verschwand ich in der Damenumkleide, während Jakob nichts wiedererkannte. Er irrte durch die Umkleideräume, duschte unter dem feinen Strahl einer sogenannten Tropendusche. Ein Wort, das ihm, seitdem es zum ersten Mal aufgetaucht war, wie der reinste Hohn vorkam. Als wäre dieser leichte, warme Regen typisch für die Tropen, in denen gewaltige Regengüsse die Landstriche überschwemmten, Häuser und Leben mit sich rissen. Die Badehose war ihm zu klein, aber das konnte er mir nicht vorwerfen. Er hatte in diesem Sommer pro Woche 1 Pfund zugenommen. Jakob legte sich das Handtuch um seinen Körper, der ihm zunehmend fremd wurde, trat hinaus und erblickte das nackte Grauen. Wasserrutschen, Springbrunnen, Poolnudeln, Kinder. Erlebnisbad. Er hatte es in großen hellblauen Lettern am Eingang gelesen. Wer konnte so etwas wollen? Er selbst wollte im Schwimmbad vor allem eines: schwimmen. Hilflos stand er vor den Umkleiden, fragte sich, ob er hier wohl rauchen durfte und wann das angefangen hatte mit seiner ermüdenden Hilflosigkeit. Die frühe Mittagssonne war so grell, dass er kaum etwas sah. Er hielt sich die Hand über die Augen und blickte sich suchend um, sah weder einen Aschenbecher noch mich. Ich war verschwunden und würde es bleiben. Er setzte sich in Bewegung, ließ seinen Blick dabei abfällig, doch nicht ohne Faszination über die Spaßzone gleiten, über das Jacuzzi und Thermalbecken, über die Liegewiese, die erstaunlich ruhig war. Er sah Menschen Bücher lesen. Jakob selbst hatte sich in diesem Bad nie lange aufgehalten, in jenen Jahren, als er seine Bahnen zog. Er hatte nie herumgelegen, grundsätzlich nicht. Er war wie getrieben von einem Job zum anderen gelaufen, von einer Idee zur nächsten. Ruhelos nannte man ihn damals. Eine Beschreibung, über die er heute nur lachen konnte. Zu seiner Überraschung gab es sein Becken noch, das unbeheizte Schwimmerbecken für die, die es ernst meinten, und zwar genau dort, wo es schon vor dem Umbau gewesen war. Nahezu leer lag es da. Im Wasser trieb erst das Laub. Es hatte sich kaum verändert, wirkte inmitten von all dem Spaß jetzt bloß wie eine Abstellfläche, auf der man überflüssiges Zeug lagerte. Im gesamten Kiez gab es diese Flächen, ranzige Orte, die weniger wurden, an denen sich die alten Bewohner trafen, die hier seit Jahrzehnten lebten. Menschen, die alles Mögliche wollten, aber bitte keine Erlebnisse mehr. Man trank Pils und vor den Toiletten blinkte der Flipperautomat. Das Glück war eine einfache, aber bedrohte Angelegenheit. Es hätte den Status eines immateriellen Kulturerbes verdient. Jakob legte sein Handtuch aufs Gras und stieg ins Becken hinab. In seinem Kopf ein Champagnerglimmer, der ihn glauben ließ, er könnte das Wasser durchpflügen wie ein verzweifelter Enddreißiger. Was nicht der Fall war. Jakob schnappte nach Luft. Er quälte sich in die ersten Züge, schwamm an gegen die Kälte, gegen die Taubheit, die, wie er wusste, nicht nur seinen Körper ergriffen hatte. Seine Atmung war hektisch. Er schluckte Wasser, schaffte die erste Bahn, die zweite, fühlte sich wie ein Wal. Lächerlich, dachte er. Nach der dritten Bahn fand er langsam seinen Rhythmus. Sein Kopf tauchte unter Wasser und wieder auf. Atmen, weitermachen, Wende und wieder zurück. Wie hatte er jemals damit aufhören können, fragte er sich. Warum hörte man auf mit den Dingen, die gut für einen waren, machte weiter mit denen, die einen zersetzten? Warum zog es ihn immer nach unten? Als er den Kopf hob, war ihm, als sähe er Inken neben sich im Wasser, eine kleine schwarze Schwimmbrille im Gesicht. Er konnte ihre Augen nicht erkennen, aber ihr schmales Kinn, die Nase, die nach einem Sturz in der Kindheit deutlich nach links zeigte. Begegnungen dieser Art hatte er häufig in letzter Zeit. Er war in ein Alter gekommen, in dem er ständig Leute von früher sah. Sie spazierten an ihm vorbei, saßen in Bussen und U-Bahnen, standen am Tresen, an der Supermarktkasse, unter der Straßenlaterne. Meistens waren sie nicht einen Tag gealtert. Sie sahen genauso aus wie damals. Sie erkannten ihn nicht, bemerkten ihn nicht einmal. Zeiten und Erinnerungen überlagerten sich. Die Welt um ihn herum wurde kleiner, je älter er wurde. Gesichter wiederholten sich wie Geschichten, was zu der fatalen Annahme führte, er würde alles schon kennen, hätte alles schon gesehen und könnte von nichts und niemandem mehr überrascht werden. Noch eine Wende, noch eine Bahn. Das Atmen nicht vergessen. Sein Körper wurde leichter, die Bewegungen fließender. Ich bin wieder da, dachte er. Als wäre es am Ende so einfach, als würden 300 Meter in seinem alten Schwimmbecken reichen. Er schaffte weitere 4 Bahnen, bevor er sein Herz pumpen spürte, verstörend wild. In Rückenlage schwamm er zum Beckenrand, stützte sich dort mit einem Ellenbogen ab und tat, als würde er die Sonne genießen, das ganze wundervolle Leben. Wäre da nicht diese Stimme gewesen, als läge er wieder im Ehebett, eine Stimme, die nur 3 Worte sagte: »Herzlichen Glückwunsch, Jakob!« Neben ihm hielt sich Inken am Beckenrand fest, die Schwimmbrille hochgeschoben und jetzt unverkennbar 10 Jahre älter als damals bei ihrem Abschied. »So ein Zufall«, sagte sie, und nichts in ihrem Gesicht verriet eine Spur von Überraschung. Er wusste nicht, wie man sich hätte begrüßen sollen in so einem Moment, nach all der Zeit, dazu quasi nackt und außer Atem. »Ich dachte, du wohnst jetzt in Charlottenburg«, entfuhr es ihm, und dass in dieser Frage niemand, nicht einmal die ehemals große Liebe, eine Freude erkennen konnte, war ihm selbst klar. Beinahe hätte er sich entschuldigt, allerdings hatte er nicht vergessen, wie sehr Inken von seinen ewigen Entschuldigungen genervt gewesen war. Eigentlich hatte er sich seitdem nie wieder entschuldigt. Bei niemandem. Für gar nichts. Sie lachte. »Das sind 15 Minuten mit der U-Bahn, nicht gerade das andere Ende der Welt.« Wenn man es genau betrachtet, ist der Zufall eigentlich nicht, dass wir uns hier treffen, sondern dass wir uns 10 Jahre lang nicht über den Weg gelaufen sind, in derselben Stadt. Wie ist das möglich? Jakob meinte, das gehe ihm in Berlin ständig so. In dieser Stadt laufe man sich nicht einfach über den Weg. Vielleicht solltest du öfter vor die Tür gehen. Siehst blass aus, sagte sie. Und das war noch das Höflichste, was Inken einfiel. Sie blickten einander an. Wenn man jemanden nach langer Zeit wieder sah, traf einen neuerdings nicht selten der Schock. Es gab diese Sprünge. Innerhalb weniger kritischer Wochen konnte man um Jahre altern. Dafür braucht es keine Krankheit, nur das Leben als solches. Es war jetzt die Phase, in der man bei jedem Wiedersehen unwillkürlich zusammenzuckte, weil man nicht glauben konnte, was mit dem anderen passiert war. Inkens Lippen waren nur noch ein schmaler Strich, ihre Wangen wirkten weich und schwer. Und Jakobs Nase war größer geworden. Ein regelrechter Zinken jetzt. Sein linkes Augenlid hing ganz leicht, überhaupt seine linke Gesichtshälfte. Warum wurden wir alle so schief? Wir standen uns mit schiefen Visagen gegenüber und taten, als wäre das normal. War es ja auch. Wir hatten nur nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde. Wir verloren unser Zeitgefühl und redeten uns mit der Pandemie heraus. Wir gaben den Corona-Jahren die Schuld an der Müdigkeit, dem sozialen Rückzug, dem geschrumpften Freundeskreis, den missglückten Chancen, dem Niedergang der Karrieren, all dem, worin wir plötzlich festzustecken glaubten. Doch nichts davon kam von außen. Es kam alles aus uns selbst. Jakob wandte den Blick ab und starrte aufs Wasser. Inken konnte sehen, wie er versuchte, sich zu sortieren. Kein Gesicht hatte ihr je so viel verraten wie seines. Er war attraktiv gewesen früher, glücklicherweise ohne es zu wissen. Jakob hatte zu denen gehört, die leuchteten. Sie war geblendet gewesen von seinen Ambitionen, seiner Energie und Zuversicht, die durchzogen war von einer feinen Linie der Verletzlichkeit. Etwas Schöneres kannte Inken nicht. Aus der feinen Linie war über die Jahre ein Riss geworden. Sie ließ ihm seine Zeit, bevor sie fragte, wie es ihm gehe. »Ach«, sagte Jakob, »super eigentlich. Doch.« Er erzählte ihr was von einer Auszeit, dass er einfach mal die Maschine angehalten habe, Es sei so wichtig, mal an den Rand zu treten, Zeit zu haben für die wirklich großen Fragen, was im Leben wichtig sei, wer man sein wolle und ob das noch mit dem zu tun habe, der man war. »Bist du in Therapie?«, wollte Inken wissen. »Du klingst so.« »Nein«, sagte er. Er liege nur auf dem Sofa und spreche mit sich selbst. Dafür brauche er keinen überbezahlten Analytiker. »Du liegst den ganzen Tag auf dem Sofa?«, fragte sie. »Manchmal spiele ich Billard.« »Wo?« »Am Computer.« Dass er das unumwunden zugab, überraschte ihn selbst. Insgeheim hatte er gehofft, Inken werde diese Wahrheit für einen Scherz halten. Sie sah ihn auch ganz verwirrt an, sagte dann aber nur, »bei dem Wetter?« Und das hatte ihn schon immer aufgeregt. »Jetzt lasst doch mal das Wetter da raus, ihr immer alle mit eurem Wetter. Ich bin endlich alt genug, dass ich bei Sonne drinnen bleiben darf. Als wäre die Sonne allein ein Grund, vor die Tür zu gehen. Das kann man bestenfalls noch in Nord- und Mitteleuropa behaupten und auch hier nicht mehr lange.« »Wir lösen uns auf«, sagte Inken und wusste in diesem Moment wieder, warum sie kein Paar mehr waren. »Ganz genau, ich kann es kaum erwarten.« »Ich meinte, wir sollten aus dem Wasser. Wir schrumpeln hier weg.« Jakob sah seine Füße an und meinte, das sei letztlich nur ein Vorgeschmack, ein kleiner Ausblick auf die schwammige Zukunft. »Weißt du, was ich am meisten vermisse?«, fragte Inken, als sie aus dem Becken stiegen. Doch Jakobs Hoffnung auf eine romantische Erinnerung währte nicht lang. »Dieses Schild bei den Frauen«, sagte sie, auf dem stand, »Rauchen und Rasieren ist in den Duschräumen nicht gestattet. Ich war früher nur einmal hier, aber ich fand die Vorstellung mondän, mit Kippe im Mund und Rasierschaum an den Beinen unter der Dusche zu stehen. Es werden ja nur Sachen verboten, die mal erlaubt gewesen sind.« Er lachte. »Ja, das waren wahrhaft hemmungslose Zeiten.« Jakob wickelte sich in sein Handtuch. Ein überdimensioniertes rotes Strandtuch mit dem Aufdruck der Filmproduktionsfirma, mit der er seinen letzten großen Misserfolg gedreht hatte. Eine Sommerkomödie unter den Palmen Balis, an der nichts komisch, sondern alles peinlich gewesen war. »Ich trage mein eigenes Leichentuch«, dachte er. »Ich liege da hinten«, sagte Inken und zeigte in Richtung des Sprungbeckens, wo sich unüberhörbar ein Tumult zusammenbraute. Über die Lautsprecher kam eine Durchsage, bei der Jakob erschauderte. »An den Jungen, der seit 5 Minuten auf dem 10-Meter-Turm steht. Spring endlich! Alle warten auf dich!« Noch schlimmer als diese beiden Sätze war das Lachen, das jetzt überall zu hören war. Das gesamte Freibad lachte, und Jakob sagte, »Der arme Kerl, der steht da genau so, wie ich mich fühle.« »Dann wird es wohl Zeit, dass er springt«, meinte sie. Und plötzlich durchzuckte sie etwas. Inken rannte los, wie nur eine Mutter rennen konnte. Das wusste Jakob in diesem Moment. Ihr Sohn musste mit ins Freibad gekommen sein, denn er hatte sie noch niemals so gesehen. Eigentlich kannte er sie gar nicht mehr, dachte er und rannte hinterher. »Eugen«, hörte er sie rufen. »Eugen!« Diesen Namen musste der Vater ausgesucht haben. Zumindest hoffte Jakob das. Und in dem Moment sah er den Jungen springen. Alle sahen den Jungen kerzengerade ins Wasser schießen. Er tauchte ein wie ein Pfeil. Und als er wieder auftauchte, war Inken die Einzige, die nicht applaudierte. Sie kniete am Beckenrand und reichte ihrem Sohn die Hand, an der er vorbeischwamm. Er brauchte sie nicht mehr, vielleicht nicht mal ihren Applaus. Auf der gegenüberliegenden Seite stieg er aus dem Becken und lief lachend zu seinen Freunden. »Das war's dann wohl«, sagte Inken erschöpft und nahm, aus alter Gewohnheit oder neuer Verzweiflung, Jakobs Hand und zog ihn in Richtung ihrer Decke. »Er sei eigentlich mit Ellen da«, meinte er, »nur habe er keine Ahnung, wo sie abgeblieben sei.« »Wahrscheinlich heimlich gegangen«, sagte Inken. »So ist sie doch früher schon gewesen. Hat gesagt, sie geht auf die Toilette und ward dann für den Rest des Abends nicht mehr gesehen. Weißt du noch, einmal hat sie das sogar bei uns zu Hause gebracht. Da saßen wir zu 5 in der Küche und nach dem Essen ist sie einfach verschwunden. Die hat schon so ihre Momente, die Ellen. Womit sie nicht Unrecht hatte.« Inken begann, ihren Rucksack auszupacken. Ein Baguette, Parmaschinken, eine Dose Oliven, gefüllt mit Anchovies, ein kleines Stück Roquefort, Fenchelsalami, Schweizer Bergkäse, gesalzene Mandeln und eine Kühlflasche, in die sie, wie sie behauptete, Vigno Verde gefüllt habe, da Alkohol hier verboten, also heimlich, zu trinken sei. Was, wenn er sich mal umgucke, wohl so ziemlich alle taten. Doch Jakob konnte sich nicht umgucken. Er starrte auf das ausgebreitete Picknick, kniff die Augen zusammen und dachte nur einen Satz. Fang jetzt bloß nicht an zu heulen. Er war ein sentimentaler Typ, das wusste Inken genau, und das hier war sentimental, unerträglich sogar. Sie erklärte ihm jetzt, sie würde manchmal ihr kleines Picknick wiederholen, wenn sie an ihn denke, wenn sie sich an seinen Geburtstag erinnere, den sie in der gemeinsamen Wohnung direkt nach dem Einzug gefeiert hatten, noch ohne Herd und ohne Geschirr. Alles war in Kartons verpackt gewesen, die Matratze lag auf dem Boden und Inken hatte eine Lichterkette drumherum gelegt. Sie waren wirklich sehr jung gewesen, mit der ganzen Hoffnung, die zum Jungsein dazugehörte. Sie hatten gedacht, sie könnten zusammen die Welt erobern und dann mit den Jahren festgestellt, dass dieses Gefühl zu jenen Glücksmomenten gehörte, die nie wiederkehrten, weder mit anderen noch allein. Vielleicht war das der Punkt, an dem man alt wurde, ohne ihn hinterher genau benennen zu können. Wann hatte es aufgehört, dass man die Welt erobern wollte und man stattdessen von Gleichgültigkeit niedergewalzt wurde, die Welt zu einer Nachricht verkam, zu einem niederschmetternden Thema, das nichts als Schrecken bereithielt, worüber man stundenlang reden konnte, ohne jedoch noch etwas dabei zu empfinden. Sie sah zu Eugen hinüber, der schon wieder auf dem Sprungbrett stand. Inken wandte den Blick ab und betrachtete stattdessen Jakob von der Seite. Sie hatte selten ein so melancholisches Profil gesehen. »Bereust du es?«, fragte sie. »Dass er nicht mein Kind ist?« »Zum Beispiel.« Inken schenkte ihnen Vino Verde in 2 recycelte Bambusbecher ein. »Alles Gute zum Geburtstag«, sagte sie, und sie stießen miteinander an. Das traurige Geräusch von dünnem, totem Holz. Jakob nahm sich eine Olive und sagte, dass er sich manchmal nach dem sehne, was er nicht gewollt, nach dem, was er nicht gelebt habe. Er frage sich oft, warum es nicht so gekommen sei. Er sagte ihr, was er ihr schon damals gesagt hatte, dass er keine Angst vor einem Kind gehabt habe, aber Angst vor sich als Vater. Sein Vater hatte an Alkoholismus und Jähzorn gelitten und Jakob bestenfalls als Ballast empfunden. »Ich konnte nicht auf ein Kind verzichten, nur weil dein Vater ein zutiefst unglücklicher Mann war«, sagte Inken, und Jakob wusste das. Sie hatten beide keine Wahl gehabt. Schweigend zündete er sich eine Zigarette an. Sie sahen Eugen im Wasser lachen. Jakob rauchte und dachte an das Kind, das sie verloren hatten. Inken im 3. Monat schwanger, ungeplant. Und er hatte es nicht gewollt, hatte trotzdem versucht, sich damit abzufinden. Dann hatten die Blutungen begonnen. Seine Erleichterung über die Fehlgeburt hatte er allein in einer seelenlosen Hotelbar fortgespült und hinterher behauptet, es habe sich um Trauer gehandelt. Danach hatte Inken an nichts anderes mehr denken können, bis er schließlich davonrannte und sie das Kind mit einem anderen bekam. »Du könntest immer noch Vater werden«, sagte sie. »Das ist wohl das Einzige, worum ich Männer beneide, um die Zeit, die sie sich lassen können.« »Nur leider«, sagte Jakob, »brauche es dafür Frauen, die deutlich jünger seien als man selbst. Und das sei leider gar nichts für ihn.« »Warum nicht? Ich dachte, alle lieben jüngere Frauen.« »Begehren, allerhöchstens begehren, aber lieben, nein, danke. Viel zu viel Drama. Dieses Feuerwerk der Emotionen, das macht dich fertig.« »Das klingt, als wüsstest du genau, wovon du sprichst.« »Das ist doch schön, tut dir bestimmt gut, so eine, die ein neues Leben mit sich bringt.«
Bettina Hoppe las die erste von 6 Folgen des Romans »Das Fest« von Lucy Fricke. Das Buch ist im Klaassen Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie bei uns im Internet, ndr.de/kultur und in unserer NDR-Kultur-App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. In der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau wird heute mit einer zentralen Gedenkfeier an den 80. Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers erinnert. Erwartet werden Überlebende sowie hochrangige Staatsgäste aus vielen Ländern. Aus Warschau Sabina Mattei.
Im Mittelpunkt des Gedenkens am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz stehen die Überlebenden des größten und tödlichsten nationalsozialistischen Konzentrationslagers. Viele sind bereits über 90. Es ist vielleicht das letzte runde Jubiläum, an dem überhaupt noch Zeitzeugen teilnehmen. Mindestens 1,1 Millionen Menschen waren ab 1940 in dem Ort ermordet worden, der heute für die Nationalsozialisten sozialistische Vernichtungsmaschinerie steht, darunter etwa 1 Million Jüdinnen und Juden aus ganz Europa. Zu der Feier in der